Es ist Dienstag, der 28. Mai und
fliegender Start hier.
Guten damit Tag. Der vierte Dienstag im Monat. Das heißt, es ist Zeit für Penta Radio. Und wer ist alles da?
Der Simon, der uns gerade eingeführt hat in die Sendung.
Genau, und dann ist noch der Honky da. Und es ist auch noch versprochen, dass wir gleich einen Gast haben werden. Ihr werdet es sehen.
Wir hoffen es zumindest. Bis dahin hören wir im Hintergrund zähnetypische Geräusche von klirrenden Mateflaschen. Wir würden trotzdem schon mal mit der News anfangen. Simon, wir haben zwei News eingereicht bekommen von einem mysteriösen Einsender. Die erste, da steht etwas vom G-Simulator. Du hast dir das vorhin schon angeguckt und hast es herzlich gelacht. Worum geht es da?
Naja, es geht da um das sogenannte Konzept der Gamification, was wir alle bestimmt schon mal irgendwo gehört haben.
Gamification?
Das heißt, man bietet Leuten so eine Art Spiel an, was sie machen können. Und dafür kriegen sie einen Bonus. Zum Beispiel macht das die Krankenkasse und die sagt, naja, also wenn du dich ausreichend bewegst und dadurch vielleicht weniger krank wirst, dann könnten wir deinen Beitrag etwas senken. Aber wir trauen dir natürlich nicht. Deswegen müssen wir das überprüfen.
Ich glaube, sie machen das eher so wie, wenn du dich besonders viel bewegst, kriegst du besonders viel Rabatt, oder? Das ist doch viel hinterhältiger als irgendwie.
Ja, so ähnlich, genau. Ja, und außerdem kannst du dich dann mit den anderen Krankenkassenkunden messen. Ja,
gibt es
eine coole Highscore, wer sich am meisten bewegt. Und das muss natürlich dann überprüft werden.
Aber
und dafür hat die Krankenkasse, stellt dir natürlich eine tolle App zur Verfügung, die dann zählt, ob du dich ausreichend bewegst.
Aber das ist eine chinesische Krankenkasse, nicht die AOK, TK oder irgendwas?
Na, es gab dazu auch schon Ansätze in Deutschland.
Ich
bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie weit das schon gediehen ist. Ja, in der News handelt es sich wohl tatsächlich um eine chinesische Krankenkasse. Das ist soweit schon richtig. Aber in der News geht es ja auch darum, dass man das ja dann optimieren kann, sagen wir mal so, wenn man diese coole App hat.
Also man könnte früh spazieren gehen, könnte ich mir vorstellen. Oder man könnte alle seine Handys dem beweglichsten Kumpel mitgeben, der dann dort die Punkte für alle Mann sammelt.
Das ist eine Idee. Also es gibt ja auch irgendwie das Gerücht, dass das auch schon mal so den Versuch, so elektronische Fußfesseln gibt es ja auch.
Und privat oder?
Nee, also so schon
von der
so
Krankenkasse?
Nee, die sind nicht von der Krankenkasse. Aber es gab auch schon mal die Behauptung, dass es da in England Menschen gab, die abgemacht haben. Dann ist das aber aufgefallen, weil die haben sich ja dann überhaupt nicht mehr bewegt. Und das fand die Polizei nicht so cool. Und deswegen wurden die dann wo Hunden angeschnallt.
Oh je. Naja gut, kann man natürlich mit seinem Handy auch machen, den Hund das einfach rumgeben, dann ein paar Runden durch den Park.
Das ist auch eine Option. Aber wie gesagt, wir reden ja von China und offensichtlich eher von in der Stadt. Und das, was ich da auf dem Bild gesehen habe, das war eher so eine Art USB-Device. Und das war so ein netter Handyhalter und da kann man sein Handy so reinklemmen, wie man das auch in so einem Auto machen würde, in so einem Auto-Handyhalter. Und der schwingt das dann so immer schön hin und her und auf dem Bildschirm hat man dann gesehen, wie der schön die Schritte hochzählen.
Sehr, sehr praktisch.
Also vielleicht, um ehrlich zu sein, mir sah das noch ein bisschen zu gleichmäßig aus. Ich denke, man muss das noch ein bisschen optimieren, sodass es das mehr random macht, damit das mehr realistisch aussieht.
Da kann man bestimmt was mit einem Arduino machen.
Na, ich denke mal, da ist schon, irgendwas wird da vielleicht schon drin sein, aber ich würde sagen, habe ich jetzt den Chinesen Tipps gegeben, wie sie ihre Cheater-Devices verbessern können. Vielleicht wollen sie mich ja kaufen. Können sie ja probieren.
Ich würde sagen,
Angebote schickt ihr einfach an die Penta-Radio-Mail-Adresse.
Von der chinesischen Krankenkasse, die auch gar nicht so weit weg ist von den europäischen Krankenkassen, hin zu chinesischen Autofahrern. Das ist nämlich die zweite News, die wir eingereicht bekommen haben.
Ja, auch bei uns wird ja die automatisierte Videoüberwachung von Autos immer beliebter und das neue sächsische Polizeiaufgabengesetz lässt diese ja auch zu. Zumindest im 30 Kilometer Radius um die Grenze, was ja in Sachsen praktischerweise der halbe Freistaat ist.
Aber das ist doch jetzt erstmal nichts Schlimmes, oder?
Naja, aber man macht das ja jetzt nicht einfach nur so, um die Leute zu sehen. Man macht das ja...
Vor Terror zu schützen und Mautsysteme und Bewegungsprofile zu erstellen und Fahndungsaufrufe nach verletzten und verschwundenen Kindern und...
Ja, genau.
So wird zumindest immer begründet. De facto ist natürlich, wo ein Berg ist, da kommen die Schweine. Also da wird es auch genutzt, könnte man auch sagen. Entsprechend ist es schwierig. Und in China war es noch ein besonderer Fall. Die haben die Daten nicht nur gesammelt.
In China, die haben die halt gleich mal ein bisschen so mit so einer KI ausgewertet. Und zwar insbesondere, ob denn die Autofahrer sich an Regeln halten. Und da ging es jetzt nicht um die Geschwindigkeitsregel, sondern da ging es um die "Ihr sollt nicht am Steuer telefonieren"-Regel. Ja?
Ein Gruß an unsere Hörer. Ich drehe sie mal ein bisschen leiser.
Na, ich muss doch an die Autofahrer sprechen. Also, da ist garantiert einer dabei, der gerade telefoniert, während er diese Sendung hört.
Das geht doch gar nicht.
Ich weiß es genau. Genau, und macht das nicht bei der chinesischen KI, weil die schickt euch dann direkt einen Strafzettel. Und wenn ihr Pech habt, dann schickt die euch auch einen Strafzettel, wenn ihr gar nicht telefoniert, sondern wenn ihr euch nur im Gesicht kratzt, aber ihr die Hand so haltet, als wäre da ein Telefon.
Genau, das ist einem chinesischen Staatsbürger passiert. Er ist verpflichtet, 50 Yuan dafür zu bezahlen.
Na, das ist ja noch relativ günstig.
Das sind wohl 7,25 Dollar US-Dollar oder 5,70 Pfund. Ich schätze also den Euro-Preis irgendwo bei 5 Euro. Keine Ahnung.
Genau, aber er hat wohl auch noch Punkte gekriegt, ja?
Ja, das ist nicht gut. Funny News, eine kleine Musik, denn unser Gast ist gekommen, den wir jetzt gleich begrüßen werden. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Thema, das wir euch noch nicht verraten haben. Bis gleich.
Der Musikpause und unser Gast ist auch schon eingetroffen. Genau, deshalb begrüßen wir ihn.
Hallo Hermann, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Hermann ist von der TURAG, also von der Technischen Universität Dresden. TURAG steht wofür? Das ist die erste Frage.
Das ist die TU Dresden Robotik AG.
Okay, die TU Dresden Robotik AG. Das heißt, ihr macht was mit Robotern?
Genau, also wir bauen solche. Also ganz früh angefangen haben wir damit, dass wir die nicht gebaut haben, sondern bauen lassen haben. Da haben wir selber Wettbewerbe veranstaltet für Schüler. Das machen wir seit 2006, also seit einer ganz langen Zeit nicht mehr. seitdem nehmen wir selber an einem Wettbewerb teil und ja, gewinnen die hoffentlich mal.
Und wir hatten schon mal eine Robotersendung, haben uns mit ein paar Robotern beschäftigt, die Beine hatten, wir haben ein paar Roboter, die Räder hatten. Es gibt Quadrocopter-Roboter. Was für Roboter habt ihr denn?
Wir haben also erstmal fahrende Roboter mit zwei Rädern, also ein relativ einfaches Konzept erstmal, was halt durchaus zweckmäßig ist. Ein bisschen ähnlich wie Staubsaugerroboter vielleicht.
Ich habe auf eurer Webseite Roboter gefunden, aber ganz viele verschiedene Namen und irgendwo stand, ihr habt zwei Roboter, deswegen auch die Frage, ich habe hier Mack, Dizzy, Flex und Bender. Welche davon sind richtig?
Sind alle richtig. Also jawohl. Wir bauen jedes Jahr 1 bis 2 Roboter, deswegen sind das so viele.
Ah, okay.
Der Wettbewerb, in dem wir teilnehmen, der erlaubt es, 2 Roboter ins Rennen zu schicken, 2 Roboter zu bauen. Und naja, wir denken uns halt, 2 Roboter sind besser als einer, also bauen wir jedes Jahr 2.
Diesen Wettbewerb, den du ansprichst, ist das der Eurobot?
Genau, der Eurobot-Wettbewerb.
Was ist der Eurobot-Wettbewerb? Was für Disziplinen gibt es da? Oder gibt es da nur eine? Oder wie funktioniert das?
Da gibt es eine. Es gibt noch einen Eurobot Junior, aber der ist mehr so für ferngesteuerte Roboter, ist für uns relativ uninteressant. Der Eurobot, an dem wir teilnehmen, der ist mit autonomen Robotern. Da gibt es jedes Jahr neue Aufgaben, die diese Roboter lösen müssen. Deswegen bauen wir auch jedes Jahr neue Roboter, weil die auf dem Roboter aus dem Vorjahr nicht auf die neuen Aufgaben passen.
Und was ist so eine Beispielaufgabe dafür?
Naja, die sind immer auf so einem Spielfeld, 2x3 Meter, und dann gibt es da irgendwie Bauklötze, Bälle, jetzt Eishockey-Pucks dieses Jahr, die sortiert werden müssen, aufgesammelt werden müssen, an bestimmte Stationen gebracht werden müssen. Und indem man diese Aktion halt mit diesem Roboter durchführt, gibt es halt Punkte, und der Gewinner ist halt der mit den meisten Punkten.
Wie lange im Voraus ist die Aufgabe bekannt oder muss die vor Ort gelöst werden?
Das ist so ein halbes Jahr vorher bekannt. Also es ist so, dass Anfang Oktober, Ende September die Regeln, die Aufgaben bekannt gegeben werden. Die Wettbewerbe sind dann so Mai, Juni. Jetzt gerade ist so der Endspurt vor dem internationalen Wettbewerb, der jetzt dieses Wochenende stattfinden wird.
Ah, sehr gut. Ich habe gesehen, ihr seid deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Nicht schlecht. Ich habe 2 eurer Roboter schon mal gesehen. Wie muss man sich das so vorstellen, dimensionsmäßig? Wie groß sind die, wie klein sind die oder wie komplex? Was steckt da so grob dran drin?
Also groß, man könnte sich vorstellen wie so ein Küchengerät. Also man könnte sich fast in eine Küche stellen. Die Regeln schreiben eine Höhe vor, die der Roboter haben muss, und einen Maximalumfang. Und der ist dann vielleicht, hat vielleicht einen Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern. Und da gibt es halt keine Vorgaben, wie dieser Roboter genau auszusehen hat. Also wir können den theoretisch bauen, wie wir wollen, solange er halt die Maße nicht überschreitet.
Okay, das heißt, in der Höhe stelle ich mir den jetzt in der Größe einer Mikrowelle vor, oder?
Ja, ein bisschen höher vielleicht. Ich glaube, 35 Zentimeter muss der hoch sein.
Ah, okay. So, dann hat er Räder, damit er fahren kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Was ja. haben eure Roboter noch so? Ich meine, mit Würfeln interagieren? Macht ihr das magnetisch? Macht ihr das mit Staubsaugern? Oder?
Das hängt ganz von den Würfeln ab. Also es gibt halt Aufgaben, wo man, also die Aufgaben schreiben halt vor, wie diese Spielelemente beschaffen sind. Also die Würfel sind halt meistens aus Holz. Es gab halt ein Jahr, da gab es Aquarien mit Fischen drin. Diese Fische hatten Schlüsselringe, die wieder magnetisch waren.
Aber nicht echte Fische, oder?
Nee, das ja, waren die 3D-gedruckte.
Mehr muss man ja mal fragen, kann ja sein.
Ist leider verboten im Wettbewerb. Man darf ja auch keinen Hamster in den Roboter reinbauen. Da kriegt man keine Zulassung für den Wettbewerb.
Ja, es gibt so halbbionische Roboter, die, keine Ahnung, Kakerlaken, deren Fühler gesteuert werden oder so eine Späße. Habe ich alles schon mal gesehen. Okay, das heißt, der hat irgendeine Art Arm oder ist das eine Art Greifer? Oder wie nimmt er jetzt diesen Holzwürfel zum Beispiel? Wie habt ihr das dann? Wie geht ihr sowas an?
Genau, also letztes Jahr gab es diese Aufgabe mit Holzwürfeln, die man so 5er-Gruppen auf dem Spielfeld platziert waren. Und das haben wir so gelöst, indem wir uns einen Kran gebaut haben, der dann so ein Kreuz aus Saugern, aus Vakuumsaugern hatte, und der diesen Kran runtergefallen und diese komplette Würfelgruppe aufgehoben. Das wird aber von jedem Team auch anders gelöst. Es gab halt auch ein Team, das dann so eine Metallschlinge um diese Gruppe drum gelegt hat und damit dann diese ganze Gruppe aufgesammelt hat.
Okay, das heißt, die Würfel werden eingesammelt und sollen an einen Zielort gebracht werden?
Oder? Genau, genau.
Und muss das völlig autonom passieren?
Ja, also das wäre noch so ein Aspekt, den ich eben vergessen hatte zu erwähnen. Das ist halt ganz wichtig, dass diese Roboter komplett auf sich allein gestellt sind. Die haben auf diesem Spielfeld 100 Sekunden Zeit, diese Aufgaben zu lösen. und sie dürfen dort nicht irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren. Sie dürfen halt irgendwie, also alles messen, was auf dem Spielfeld ist. Wenn man zwei Roboter hat, dürfen die untereinander kommunizieren, aber man darf die nicht irgendwie steuern oder den Tipps geben oder so.
Man darf zwei Roboter bauen?
Ja, ja.
Okay. Das heißt, man könnte auch mit zwei Robotern die Würfel alle einsammeln, wohin bringen und wäre dann, ja gut, doppelte Komplexität, doppelt so schnell, aber wahrscheinlich viel mehr Aufwand und viel schwieriger.
Die Schwierigkeit bei mehreren Robotern besteht vor allem darin, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen.
Also, was für Sensoren haben die, damit die sich sehen, weil du gerade sehen sagtest? Sind das Kameras oder?
Wir machen das so, dass jeder Roboter über eine eigene Odometrie verfügt, die relativ genau ist.
Halt, Odometrie müssen wir erklären, wir sind im Radio.
Okay.
Wegmessung?
Ja, genau, Wegmessung. Also man hat irgendwie zwei extra Räder am Roboter, die sich mitdrehen beim Roboter und oder mitverfolgen, wie sich der Roboter auf dem Spielfeld bewegt. So als Beispiel, wenn der Roboter eine Linie geradeaus sich bewegt, dann bewegen sich beide Räder in die gleiche Richtung und damit weiß die Odometrie, dass der Roboter geradeaus gefahren ist. Und wenn sich die Roboter genau gegeneinander die Räder genau gegeneinander drehen, dann weiß die Odometrie, dass sich der Roboter auf der Stelle gedreht hat.
Und bei zwei Rädern denke ich jetzt an den Segway. Ist das ein selbstbalancierendes System oder habt ihr da noch irgendwie Räder dran? Also Segway kennt ihr vielleicht, das sind die Dinge, auf die man draufsteigen kann. Manchmal gibt es da Touristentouren durch Dresden durch.
Die stützen sich ab. Also das einfachste Modell ist halt wie so ein Dreirad eigentlich, wo das dritte Rad vorne komplett frei drehbar ist oder eine Kugelrolle. Wir nehmen ganz gerne Kugelrollen dafür ab.
Ah, sehr gut. Okay, du hast den Roboter, der hat, was für Sensoren hat er zum Sehen? Du hast eine Kamera, haben sie nicht, sondern wie sehen die sich? Sag nochmal richtig. Also
den Teampartner sieht er über WLAN. Also die Odometrie misst halt die Roboterposition und die tauschen sich
über WLAN okay, aus. Das heißt, ihr habt keine Tiefensensoren drin oder also du kannst ja theoretisch auch das WLAN-Stärke, also die WLAN-Stärke für eine Ernährung nehmen oder irgendwelche Ultraschallsensoren oder sowas. Hat
der sowas drin? Ultraschallsensoren setzen wir für unsere Gegnererkennung ein.
Ah, es gibt Gegner?
Ja, genau.
Man muss wissen, ich organisiere hobbymäßig Roboterkämpfe im Chaos-Umfeld, deswegen glühen mir gerade die Augen.
Leider dürfen sich die Roboter nicht kaputt machen. Also man muss halt ein Gegnererkennungssystem verbauen, weil es halt Strafpunkte gibt, wenn man in den gegnerischen Roboter reincrasht und den möglicherweise beschädigt. Mhm. Dazu darf man halt auf dem Dach von jedem Roboter einen eigenen Würfel aufsetzen, wo halt alles mögliche drin sein darf. Mhm. Deswegen ist halt auch die Höhe genau richtig, damit die Gegnererkennungswürfel
auf der richtigen Höhe sind. Damit man sich nicht einfach unter dem Gegner wegducken kann.
Ja, zum Beispiel, genau.
Okay, Ultraschall, noch irgendwas? Macht ihr irgendwas mit Lasern? Laser sind immer cool.
Ja, setzen wir auch ein. Wir haben da vier schöne Laserdistanzsensoren, die wir so von Jahr zu Jahr von jedem Bot weiterreichen. Und das sind halt relativ gute, die halt ziemlich genau eine Laserdistanzmessung machen. Und damit können wir halt eine Korrektur von der Position vornehmen, zum Beispiel.
Sehr schön. Laser hatten wir, sind die rotierend? Nein, die sind wahrscheinlich fest, oder?
Genau. Wir haben auch einen rotierenden Laserscanner, wo man auch immer überlegt, so, da kann man was Cooles draus machen, aber erst aus Zeitgründen wird dann immer doch nie was draus.
Okay, rotierende Laser, dreidimensional, zweidimensional?
Der scannt in einer Ebene.
Okay, also zweidimensional. 2D. Cool. Ich glaube, so Laserscanner und Distanzlaser und überhaupt so die ganzen Kram, den man dafür braucht, also quasi auch Teile, Räder, keine Ahnung, Encoder. Mhm. Das klingt nach viel Arbeit. Also baut ihr das selber? Kauft ihr das?
Also wir bauen fast alles selber, aber was du jetzt gerade angesprochen hast, das haben wir tatsächlich gekauft, beziehungsweise weil das halt schon recht teure Dinge sind, bauen wir die aus dem alten Roboter aus und geben die weiter. Aber so Leiterplatten, Platinen werden komplett selber entworfen, gelayoutet und selber gelötet. Software hatten wir bis vor kurzem komplett selber geschrieben. Jetzt haben wir ja ein Framework eingesetzt. Und
Framework eingesetzt heißt ROS?
Genau.
Ah, okay. Das ist nämlich das Thema unserer Sendung. Den Titel haben wir noch nicht, den denken wir uns noch aus. Es wird also heute um ROS gehen, wo wir mal ein bisschen noch reinschauen werden. Eine Zwischenfrage noch, wie finanziert ihr euch? Ist das von der Uni gestützt oder habt ihr da irgendwie Sponsoren oder gibt es da irgendwie Firmen, die euch die Technik zur Verfügung stellen zur Entwicklung?
Ja, alles. Also
okay, wir kriegen offener fragen sollen. Ja,
also eine ganz große Unterstützung kriegen wir von der Universität, indem sie uns ein Labor zur Verfügung stellt, also einen Raum, in dem wir die arbeiten können, zu dem wir Zugang haben. Wir können zu jeder Tages- oder Nachtzeit halt ins Labor gehen und da arbeiten. Wir haben Firmen, die uns halt finanziell unterstützen oder auch mit Sachspenden. Also da gibt es halt eine Firma, bei der wir Elektronikbauteile bestellen können, die uns mit kleineren Sensoren beliefert, mit irgendwie Saugpumpen.
Cool.
Und hat auch Firmen, die uns Software zur Verfügung stellt, so CAD beispielsweise.
Sehr schön. Das heißt, ihr habt ein richtiges Labor und könnt da loslegen. Wie viele Leute seid ihr so? Oder wie kommt ihr zusammen? Wann trefft ihr euch? Solche Sachen will ich gerne wissen.
Wir sind vielleicht 15, 20 Leute, die so regelmäßig dabei sind. Harter Kern vielleicht 8 Leute und so insgesamt mit Karteileichen vielleicht 30, 40.
Ah, okay. Nicht schlecht.
Achso, und wir treffen uns dann jede Woche wie eine Sitzung, wo wir halt ein bisschen besprechen, was passiert noch. Das ist dann aber wirklich, da wird nicht gearbeitet, das ist dann nur organisatorisch.
Jetzt eine Frage im eigenen Interesse, ist euer Quellcode Open Source?
Interessante Frage. Nein, wollen wir gerne machen, hat aber so ein bisschen Hintergrund, uns gibt es schon relativ lange und es gibt halt auch eine Menge Code, der schon da ist und den wir weiterentwickeln. Und die Schwierigkeit bei dem ist halt, solange ein Code nicht lizenziert wird, gehört er, glaube ich, dem, der den geschrieben hat. Und wenn diese Person halt nicht mehr da ist und man die Person nicht auffinden kann, dann ist das halt ein bisschen schwierig zu klären, ob man diesen Code veröffentlichen darf oder unter welcher Lizenz der Code überhaupt steht. Also es gibt immer wieder Bestrebungen, mal so Open Source zu machen und neuere Projekte werden teilweise auch schon direkt mit so einem Lizenzheader versehen, dass man die mal, wenn mal jemand ein bisschen Zeit hat, dass man die mal auf GitHub packen kann. Aber so diese Problematik, wir haben irgendwie eine bestehende Codebase und wir wissen nicht genau, wem das gehört, das hindert uns halt zum großen Teil daran.
Verstehe ich. Es gibt noch andere Roboterbewerber, an denen ihr teilgenommen habt. Ich habe auch was von Roboterenten, Rennenten habe ich auf eurer Website gesehen. Was ist denn das Rennentenprojekt?
Das war auf der ETE-Fete 2015 oder 16, glaube ich.
Was ist denn eine ETE-Fete?
Das ist so eine große Campusfeier, die der Fachschaftsrat Elektrotechnik organisiert. Und im Rahmen dieser großen Campusparty wurde auch ein Entenrennen organisiert. Und da wurde halt eine Ente, so eine Deko-Ente aus dem Baumarkt umgebaut, dass sie halt sich fernsteuern ließ.
Okay, nicht schlecht. Weiß nicht, wenn Simon jetzt noch eine Frage hat. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir hören eine kleine Musik.
Ja, können wir erstmal machen.
Hören wir eine kleine Musik und.
Abgefragt.
Sorry. Und gehen dann gleich weiter. Wie gesagt, Ross ist ein Herzensthema von mir. Ich freue mich, dass wir jemanden gefunden haben, der da hoffentlich genauso viel Freude dran hat wie ich. Bis gleich.
Da sind wir wieder nach der nächsten Musik. Und wir haben gehört,
Hermann fährt.
Hermann ist
nicht nach Frankreich.
Ja, wir haben Hermann hier gefangen und hindern ihn daran, nach Frankreich zu fahren.
Hermann, warum fahren morgen Leute nach Frankreich?
Ja, also wie bereits erwähnt, sind wir deutscher Meister geworden. Bei diesem Eurobot-Wettbewerb funktioniert das so, dass die jeweils drei besten Teams aus jedem Land eine Zulassung für den internationalen Wettbewerb bekommen.
Aus jedem Land? Es gibt in Europa mehr als drei Länder.
Ja, das ist richtig. Das ist sogar über Europa hinaus. Also gibt es halt Serbien, England, Frankreich, gibt es ganz viele Teams.
Ah, okay. Das heißt, aus jedem Land kommen die besten drei zusammen in Frankreich?
Genau.
Ah, okay. Und was ist die Aufgabe dieses Jahr?
Dieses Jahr ist ja die Aufgabe, es gibt bei den Aufgaben immer so ein großes Motto, in diese Aufgaben halt veröffentlicht werden. Und dieses Jahr ist die Aufgabe Atom Factory. Und Aufgabe dieses Jahres ist, Atome zu sammeln, zu klassifizieren, neue Atome zu entdecken.
Aber sind Atome nicht sehr klein?
Ja, das ist richtig. Auf das Problem ist man als Verfasser der Regeln auch gestoßen. Da hat man beschlossen, Atome durch so Eishockey-Pucks zu repräsentieren.
Wie Atome halt aussehen.
Genau. Man hat auch die Anzahl der Elemente ein bisschen vereinfacht. Man unterscheidet da zwischen Radium, Bluium und Greenium. Und diese Eishockey-Pucks sind ja entsprechend mit Stickern beklebt, die dann halt rot, gelb oder blau sind. So, und diese Pucks sind halt in diversen Formationen auf dem Spielfeld verteilt. Die Positionen sind teilweise vorgegeben und teilweise zufällig. Und diese Pucks kann man nun halt einsammeln, sortieren. Da gibt es ein Periodensystem, das auf dem Spielfeld eingetragen ist mit drei Feldern, auf dem man diese Pucks, wenn man die Farbe erkannt hat, einsortieren kann. Es gibt eine große Waage, auf das man seine schweren Elemente drauflegen kann, und wenn halt noch die eigene Seite, also die Waage ist halt so, dass die eine Hälfte dem einen Team gehört und die andere Hälfte dem anderen Team, und das Team, wo die Waage hinterher unten ist, kriegt dann noch einen Bonus. Und es gibt noch so einen Teilchenbeschleuniger, ist auch noch so eine an der Seite angebrachte Apparatur, bei der man diese Pucks reintun kann. Und dann kann man ein neues Element entdecken, das ist dann das Goldenium. Und das ist dann nochmal richtig schwer. Und wenn das in der Waage liegt, bringt das nochmal richtig Punkte.
Das gibt so viele Fragen.
Ja.
Teilchenbeschleuniger, Roboter. Habt ihr euren Roboter einen Eishockeyschläger verpasst, ist meine erste Frage.
Zwei sogar.
Yeah! Wie jetzt, also wirklich?
Na, also mit ein bisschen Fantasie ist das vielleicht ein Eishockeyschläger. Na, die liegen ja teilweise flach auf dem Boden verteilt, und es ist ganz nützlich eigentlich, wenn der Roboter in bestimmten Situationen sich ein bisschen verbreitern kann, dass er die Pucks besser vor sich herschieben kann. Und dafür haben wir halt so kleine Ärmchen angebaut, die er ausklappen kann und dann ein bisschen wie so eine Planierraupe diese Pucks durch die Gegend schieben kann.
Warte mal, verrätst du gerade Internas? Ist das geheim, was ich dich frage? Sollte ich vielleicht anders fragen? Nicht, dass noch irgendwelche anderen Teams aus Deutschland, die ja zumindest wahrscheinlich auch Deutsch sprechen werden, das hören?
Ich glaube, die kennen alles schon. Also die haben sich den deutschen Wettbewerb, die waren ja da anwesend und haben die Roboter da gesehen. Also wir sind grundsätzlich sehr offen auch. Also wenn wir auf einem internationalen Wettbewerb sind, dann gibt es auch viel Kommunikation zwischen den Teams. Und wir freuen uns immer so zu sehen, wie andere Teams die Probleme gelöst haben, mit denen wir konfrontiert wurden. Und andere Teams fragen halt auch uns, wie wir die Probleme, diese Aufgaben gelöst haben.
Okay, das heißt, das ist dieselbe Aufgabe wie bei den Meisterschaften?
Genau, genau.
Du nicht? Okay.
Ich wollte die gleiche Frage stellen.
Oh, Verzeihung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich so gerne über Roboter rede. Okay, er muss das autonom machen, er sammelt das Ding ein, er findet das auf welche Art und Weise? Oder fährt er einfach so los, bis er einen findet? Oder?
Also, naja, teilweise sind die Positionen vorgegeben, wo die sind. Dem Roboter ist halt bekannt, wo er am Anfang steht. Dem Roboter ist auch bekannt, wo diese Pucks sind. Und der einfache Teil der Aufgabe besteht halt darin, einfach nur hinzufahren und sich das Ding abzuholen. Es gibt aber auch Zonen, in denen die halt chaotisch rumliegen. Und da kann man jetzt halt mit Kamera und Laserscanner versuchen, welche zu finden. Man kann aber auch einfach durchfahren und gucken, ob man welche mit erwischt hat, was halt einen einfacheren Aufwand ist, aber mindestens genauso gut funktioniert.
Sehr schön. Ich habe jetzt immer er gesagt, vielleicht ist es auch eine Sie. Wie heißt der Roboter?
Tatsächlich haben wir dieses Jahr zum ersten Mal einen weiblichen Roboter. Also yes. Wir haben zwei davon. Dexter und Didi heißen die beiden.
Dexter und Didi, warum zwei? Also damit die gleichzeitig operieren oder falls einer kaputt geht?
Die dürfen gleichzeitig operieren. Also der Wettbewerb, die Regeln erlauben das, dass man zwei Roboter baut. Dabei darf der, also gibt es strengere Regeln für den Umfang beim kleineren Roboter. Also der zweite Roboter muss halt kleiner sein. Und die dürfen aber auch gleichzeitig auf demselben Spielfeld sich befinden. Es gibt insgesamt bis zu 4 Roboter, wenn das Gegnerteam halt auch noch 2 hat.
Okay, die Fläche war 3x2 Meter?
Genau.
Die Pucks sind verteilt, die werden eingesammelt, weil eure Odometrie scheinbar gut genug ist, dass das so funktioniert. Aber ihr habt ja wahrscheinlich, also ihr habt ja mehr als nur die Odometrie als Zupositionbestimmung, hast du gesagt. Das heißt, ihr habt ja auch die Punkte des der Distanzlaser zumindest.
Genau.
Und Ultraschall aber nur zur Gegnererkennung.
Ja.
IMU, Inertial Measurement Unit, also quasi ein Gyroskop, Magnetometer, Accelerometer, Beschleunigung, Lage und Kompass, blöd gesagt.
Ja, gab es mal als Idee zur Präzisierung der Gegnererkennung, also dass man halt in diese Würfel, die man dem Gegner auf den Kopf setzt, nicht nur diese Ultraschallkapseln draufsetzt, sondern auch noch so eine IMU reinbaut, ist bis jetzt aus Zeitgründen leider ein bisschen auf der Strecke geblieben, zumal das System so auch recht gut funktioniert. Mhm. Aber die Idee gibt es halt trotzdem.
Ja, wenn die Odometrie ordentlich ist, dann kann man schon viel machen. Und bei einer sehr, ist ja eine plane Fläche, ne? Also sehr gerade.
Genau.
Okay.
Also fast größtenteils. Die Waage, die ich erwähnt hatte, ist halt, die Zufahrt dieser Waage ist halt über Rampe, die eine Steigung hat, aber trotzdem reicht da die Odometrie.
Ja, so eine Rampe könnte man natürlich gut mit einem Lagesensor erkennen.
Ja, man kann auch ins Regelwerk schauen.
Diese Lagesensoren sind gar nicht so teuer, habe ich mal geschaut. Also wenn man, ich habe das vor 2016 habe ich mal in so einen Lagesensor eingebaut. Die waren damals noch recht teuer, aber durch diese Smartphone-Entwicklung, dass sie halt in jedem Smartphone mittlerweile drin sind, weil man will ja wissen, ob das Handy geschüttelt wird, ob das getragen wird, ob die Schritte für die Krankenkasse ordentlich gezählt werden, sind die echt günstig geworden. Also wer sich dafür interessiert, ich kann den GY-85 sehr empfehlen. Das ist einfach nur so ein kleines China-Steinchen. Das kostet 8,50 Euro anstatt irgendwie 150 Euro oder sowas. Total toll.
Na, vielleicht verbauen wir mal so einen in
einem Jahr. Aber einen unten im Auto, kann ich euch mitgeben.
gut. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Dieser Würfel kommt auf den gegnerischen Roboter.
Genau, das ist halt für unser Gegnererkennungssystem. Es ist halt erlaubt, jedem gegnerischen Roboter so einen Würfel aufzusetzen.
Darf dem Gegner einen Hut aufsetzen.
Genau. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das heißt, ihr dürft selber bauen, den Gegner zu erkennen. Das ist ja interessant. Hat er irgendwelche Schnittstellen? Also, muss der euch die Positionen mitteilen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nö. Nee, also das ist so, wir dürfen diesen Würfel dem Gegner aufsetzen. Das ist halt für den so eine Art Blackbox. Es gibt halt eine Gewichtsbeschränkung.
Schade, das wäre mal die nächste Frage gewesen. Sehr schwer, Flüssigkeiten sind da drin.
Wir hatten mal überlegt, wir wollten mal eine schnell rotierende Unwucht da reinbauen.
Oh, unsportlich, aber hätte ich genauso gemacht.
Das Jahr gab es eine Aufgabe, eine Treppe hochzuklettern, da wäre das interessant geworden.
Aber kann euer Roboter Treppen klettern? Ich kenne, also ich habe euch mal gesehen auf der, ich glaube, irgendeine Spielwaren-Freizeitmesse hier in Dresden.
Ja.
Haben wir uns da unterhalten?
Das kann sein, ich weiß es.
Auf jeden Fall habe ich da 2 Stück gesehen. Das waren so, also ja, wie du schon beschrieben hast, Haushaltsgerätegröße, was auch ein komisches Maß ist, aber der konnte definitiv keine Treppen steigen, oder? Sind das sehr kleine Treppenstufen? Oder, also das sind ja nur 2 Räder. Wie kommen 2 Räder die Treppe hoch?
Bei uns gar nicht. Also wir haben uns halt das Jahr, das war jetzt 2015, dagegen entschieden, diese Treppen zu laufen. Andere haben dann so Planierraupen gebaut oder irgendwie ganz so spiralförmige Räder, mit denen die dann diese Treppen hochgeklettert sind. Ein Team ist von der Seite in die Treppe rangefahren und hat dann einen Klimmzug über das Treppengeländer gemacht.
Sehr cool. Treppensteigende Roboter gibt es auch ganz viele gruselige in dieser Welt. Was sagst du so zu der aktuellen Entwicklung von Boston Dynamics? Also keine Ahnung, wirst du ja bestimmt schon mal gesehen haben, die Kollegen, so Spot fällt mir da ein oder dieser Big Dog, dieser Riesenhund, der... Ja,
der kann aber nicht so gut Treppen steigen.
Der kann nicht so gut Treppen, obwohl, also der Spot auf jeden Fall, das ist ja dieser ganz kleine. Erstmal die Frage zu Ende.
Ja. Du darfst also antworten. Auf jeden Fall spannend. Also so aus technischer Sicht finde ich das mega spannend, mega genial, wie die das schaffen, irgendwie auf 2, also auf 4 jetzt auf 2 Beinen balancieren und die Dinger bewegen sich halt menschenähnlich, die Dinger springen über Kisten, machen irgendwie Saltos und alles Mögliche. So, und dann habe ich auch ein bisschen diese Befürchtung, so was kann man als Bad Guy damit anstellen.
Oder als Armee, ne?
Ja, genau. Es ist halt so auch diese, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich auch eine militärisch finanzierte oder eine
militärische Interesse. Massiv DARPA gesteuert. Und sowas
wie den Big Dog haben sie doch im Prinzip auch schon zumindest testweise eingesetzt.
Naja, nee, der Big Dog war ja der Vorgänger vom LS3, vom Leck Squad Robot System oder sowas. Das ist so eine dicke Kuh. Ja. So kann man sich das Ding vorstellen.
Aber es gab auf alle Fälle den einen, wo man irgendwie so Rucksäcke und Munition reinstapeln konnte.
Das ist wahrscheinlich der LS3. Kleiner Funfact am Rande, Boston Dynamics hat mit einem einbeinigen Roboter angefangen in den 70ern in Stanford. Das heißt, die bewegen sich wieder zurück.
So ein Pogo?
So ähnlich, Stick. Ja. Das ist so ein Self-Balancing Leg gewesen oder sowas. Und der Professor, der dabei Boston Dynamics angefangen hat damals, der hat das als erstes Forschungsprojekt in dem Sektor gemacht. Hm. Und dann haben sie ja mehrere von diesen Beinen genommen, einen Go-Kart-Motor rein und ein Hydrauliksystem von einem Flugzeug, weil sie damit halt schön die Beine steuern konnten und dann sind sie dadurch in den Wald geknattert mit sehr viel Publicity, weil man da schöne Videos von machen konnte.
Ja.
Gibt es denn bebeinte Roboter in solchen Roboterkämpfen oder ist das ausgeschlossen?
Also beim Eurobot-Wettbewerb selbst nicht. Also das liegt vielleicht auch daran, dass die Regeln vorschreiben, dass der Roboter während des gesamten Spiels fest auf der Spielfläche stehen muss. Ist vielleicht jetzt für
würde er doch mit drei Beinen
Beinigung, oder?
Oder vier. Er dürfte nicht hochspringen,
oder? Genau, also springen dürfte er nicht. Und wichtig ist halt auch, dass dieser Würfel, den man als Gegnererkennung aufsetzt, der muss halt auch auf der gleichen Höhe sein.
Ah ja, stimmt, das sind bei Beinen natürlich dann leicht zu manipulieren und schwierig wahrscheinlich auch zu halten.
Genau, da bräuchte man halt einen Roboter, der halt so läuft, dass die Oberkante immer auf derselben Höhe ist.
Habt ihr einen Gimbal-Lock? Also habt ihr irgendwas, was die Position stabil hält für eure Laser? Und das also quasi diesen Würfel zum Beispiel immer in der richtigen... Na gut, ihr fahrt ja jetzt nicht schräg, hast ja gesagt, ihr steht fest. Das heißt, ihr habt das Problem gar nicht, dass der irgendwie ausgerichtet werden muss.
Genau, und zumal also wir haben ist ein Ultraschallsystem dafür ein, dass halt... Also das sendet halt ein Ultraschallsignal, also der Roboter, die Kapsel auf dem Roboter sendet halt ein Signal aus und dann haben wir am Rand drei Türme, die das Signal messen. Und da ist es gar nicht so wichtig, wie jetzt dieser Sender genau orientiert ist. Also
okay, ihr habt doch Türme am Rand des Spielfeldes. Ist es auch zugelassen?
Ja, genau. Also auch für das Gegnererkennungssystem darf man halt bis zu drei Türme am Rand aufbauen.
Ah, okay. Sehr interessant. Kennt ihr den Sandflea von Boston Dynamics? Das muss ich jetzt nochmal kurz einwerfen. Habt ihr den schon mal gesehen? Das ist so ein kleines, sieht aus wie ferngesteuertes Auto. Vier Räder.
Ja.
Und der hat dann so einen Hebel, mit dem er sich auf die Hinterräder stellen kann. Und an dem Ende des Roboters hat der eine kleine Piste, also einen Hebel oder einen Kolben, sagt man, glaube ich, auf Deutsch dazu.
Ja.
Und dieser Kolben wird gesteuert mit CO2. Das heißt, das ist wie beim Sodamax, diese CO2-Kartuschen, die da drin sind. Und damit kann der 12-mal in die zweite Etage eines Hauses springen, in Fenster zum Beispiel oder sowas. Also ihr dürft die Roboter nicht kaputt machen, das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob das irgendwo Anwendung finden könnte.
Ja.
Also wer das mal...
Du verlässt dabei das Spielfeld.
Ja, ich bin zu sehr in meiner Hebokon-Welt, ich will Dinge kaputt machen.
Es ist leider, ja, und da er springt, wird er wahrscheinlich auch mit der Höhenvorgangsschwierigkeit haben.
Ja, stimmt, hast du gesagt.
Ja.
Noch eine kurze Frage zu dem Hut, den ihr dem Gegner aufsetzt. Da sind Ultraschallsensoren drin und was noch so?
Naja, also
ist da ein Raspberry drin? Ist da ein Mikrocontroller drin? Ist das ein Computer in sich? Ist das oder ist das einfach nur ein Akku mit einem Signalgeber?
Ein Mikrocontroller ist da drin. Das ist so, dass dieser Mikrocontroller diese Ultraschallkapsel steuert, dass sie dann dieses Signal sendet. Gleichzeitig sendet der Mikrocontroller über ein angeschlossenes Funkmodul ein Funksignal. Und die Türme am Rand, die warten halt auf dieses Funksignal. Und sobald das Funksignal eintrifft, fangen die an mit einer Zeitmessung, bis das Ultraschallsignal ankommt.
Ah, Triangulation, deswegen wahrscheinlich dann die drei Türme auch.
Genau, bei drei Türmen kriegt man dann drei Laufzeiten und damit kann man dann über die Schnittpunkte der Kreise, die sich entstehen, dann die Position bestimmen.
Und das wird dann wieder per WLAN an euren Roboter geschickt?
Ja, per Funk. Also weil das Funkmodul sowieso schon vorhanden ist in diesen Geräten, ist zumindest unser Gegnererkennungssystem komplett Funk. Mit so einem NRF24 ist, glaube ich, was da verbaut ist.
Okay. NRF24 war, glaube ich, in dieser Rocket-Batch vom vorletzten Camp. Die ist ein guter WLAN-Killer. Habe ich gehört, wenn man die falsch anwendet, ja.
Echt? Also bei uns kooperieren die ganz gut mit dem WLAN. Das
sehr schön.
Aha, okay. Aber das gegnerische WLAN stören ist bestimmt auch nicht erlaubt.
Ist das erlaubt?
Leider nein.
Ach, was, also irgendeine Lücke in den Regeln finden wir noch. Gut, Roboter sammeln ein, machen das kompetitiv. 100 Sekunden, hast du gesagt. Gewinn tut der, der am meisten auf der Waage hat. Nee, der kriegt einen Bonus.
Genau, es geht halt nach Punkten. Punkte gibt es halt für alles Mögliche, was man machen kann in Aufgaben.
Dexter und Didi fahren da morgen hin.
Genau, Dexter und Didi.
Und die sind baugleich?
Nein. Also der Dexter ist halt unser kleiner Roboter, der ist ein bisschen kleiner. Und die haben halt spezialisierte Aufgaben. Es gibt von diesen Pucks welche, die halt stehend am Spielfeldrand liegen. Und das ist so das Fachgebiet vom Dexter. Der hat halt vorne und hinten so eine Saugerwand mit, also mit jeweils drei Saugern. Und der fährt halt an diese Wände, die halt, und diese Wände, wo diese Pucks halt drauf liegen, fährt die in, saugt die an und fährt die dann durch die Gegend. Und Didi dagegen ist mehr darauf spezialisiert, diese Pucks einzusammeln, die auf dem Boden liegen. Also die hat halt, Didi hat so eine Schablone in einer Bodenplatte drin, in die sich diese Pucks, wenn sie da durchfährt, einfügen. Und hat sie so einen Portalkran, könnte man sagen, mit so Schrittmotoren und kann diese Pucks dann auf diesem Kran dann manövrieren.
Ah, okay. Euer Roboter hat ja wahrscheinlich einen Computer als Herz oder sind das mehrere Computer?
Das sind mehrere, ja. Also wir benutzen seit 2018, also seit letztem Jahr, einen richtig dicken Computer, einen Intel NUC, einen Intel Core i7 drin, effektiv wie ein Laptop mit ordentlich Power. Davor hatten wir rein auf ARM-Cortex-Prozessoren, konkret STM32 gesetzt.
Okay, STM32 habt ihr da drin. Und wie viele, also du hast quasi einen Rechner als Herz, habe ich jetzt verstanden. Ja. Und dann gibt es noch wahrscheinlich ein paar Mikrocontroller, die Sensoren auslesen und das dann an den NUC rübergeben. Geben die das per USB weiter oder haben die einen Netzwerkanschluss? Oder ist, also ich will einfach nur wissen, ob das jetzt ein fahrender Serverschrank in klein ist oder ob das ein Computer mit vielen Sensorenarmen ist.
Das ist ein Computer, der über USB verschiedene Applikationen angeschlossen hat. Also unser Antriebsboard ist halt noch mit dem STM32. Die Kommunikation zwischen dem Hauptcomputer und dem Antriebsboard läuft halt über USB. Und dann haben wir einen Feldbus für die ganzen Kleinigkeiten, sage ich mal, wie Servos, Stellantriebe, Sensoren diverser Art. Die laufen über einen RS-485-Feldbus. Und dann haben wir irgendwo ein RS-485 auf USB-Umsetzer und das geht dann in den Hauptrechner rein.
Ah, cool. Also letztendlich wie beim Auto, da sind ja auch alle Geräte an dem Bussystem dran.
Genau.
Bussystem heißt, dass sich alle Geräte ein bestimmtes Set an Kabeln teilen, damit man nicht jedes Gerät einzeln verkabeln muss. Kann man sich beim Auto vorstellen, um zu wissen, ob der Scheibenwischer läuft, müsste man halt ein Kabel ziehen. Um zu wissen, ob die Bremse getätigt wird, müsste man halt ein Kabel ziehen. Und da wird dann halt ganz, ganz schnell ganz viele Kabel. Und wenn man die einfach alle zusammenschließt und dort eine ordentliche Wer-darf-wann-reden-Policy aufsetzt, dann funktioniert das eigentlich sehr ähnlich auch beim Roboter dann.
Ja.
Hat dann Akku?
Ja.
Der hat einen Akku. Wie lange hält so ein Roboter mit Akku? Ich meine, so ein i7 braucht doch bestimmt Strom.
Oh ja, also wir haben, seit wir den i7 verbaut haben, haben wir tatsächlich die Akkulaufzeiten drastisch reduziert.
Von 2 Tagen auf einen halben Tag? Oder nee, wie lange läuft sowas auf Akku? Ich habe noch nie einen Look an den Akku geschlossen.
Also vielleicht 1 bis 2 Stunden.
Okay, etwa. Aber das reicht ja für 100 Sekunden, kann man ja da ganz bequem dran arbeiten. Und
ja.
Könnt ihr laden und laufen gleichzeitig oder wechselt ihr den Akku hart?
Wir wechseln Akku hart. Also,
muss runterfahren quasi dafür.
Genau, wir fahren ihn runter, machen ihn aus, alles aus und dann Akku raus und dann Akku rein. Es gibt vielleicht Überlegungen, eine USV einzubauen, also wie so einen kleinen Mini-Akku, der vielleicht einfach nur wie für eine Minute was den NUC speisen kann, damit man in Ruhezeit hat, den Akku zu wechseln. Allerdings würde das halt so eine Überwachungselektronik für diesen USV-Akku benötigen und halt überhaupt diesen USV-Akku selbst, der halt Platz wegnimmt im Akku, im Roboter.
Gibt es eine Gewichtsbeschränkung, hast du das schon gesagt?
Nein, also für den Roboter selbst nicht.
Ja gut, an sich hat es auch keinen Vorteil, schwer zu sein dann an der Stelle, ne? Außer dass man vielleicht schwere Objekte heben kann oder sowas. Ja.
Also es gab ein Jahr, 2010 glaube ich, da haben wir einen Roboter künstlich beschwert. Da haben wir mal mit Omni-Wheels experimentiert.
Mit was?
Omni-Wheels, das sind, also der Roboter kann sich in jede Richtung bewegen mit Omni-Wheels. So ein klassischer Roboter mit differenziellem Antrieb hat halt 2 Räder, eins links, eins rechts. und er kann sich halt nicht in der Richtung der Achse bewegen. Also, als würde man ein Auto seitwärts schieben. So, mit OmniWheels geht das halt.
Weißt du, wie das funktioniert? Also, ich habe die schon mal gesehen. Das sind halt so Rollen an den Rädern dran und werden die dann betrieben? Weiß das jemand von euch?
Ja, und er hat halt drei Motoren, die halt so sternförmig nach außen angeordnet sind. Und an jedem Motor ist halt so ein Rad dran. Und die Dinger, also, wenn jetzt der Motor an dem Rad dreht, dann ist das so, dass halt die Raddrehrichtung, ich sag mal so, erzwungen wird als Bewegung. Aber das, was halt rechtwinklig dazu geht, das können die Räder halt durchrollen.
Ah, okay. Okay, das hattet ihr ein Jahr. Oder ja. Da war das vorgeschrieben oder nur erlaubt?
Das ist immer erlaubt. Da haben wir das mal ausprobiert. Da hieß es, wir probieren das jetzt mal aus. Vielleicht ist es ja mal cool, seitwärts zu fahren. Das gab aber ziemlich viele Probleme. Also man kann so keine Odometrie einsetzen, weil die Odometrie halt nicht seitlich rutschen darf. Damit hatten wir eine sehr ungenaue Lokalisierung. Und wir hatten halt Traktionsprobleme. Also, weil die Räder seitwärts rutschen die halt tendenziell leichter. Und das war auch der Grund, warum wir den beschwert hatten. Der hat dann irgendwie so eine 2 Zentimeter dicke Stahlplatte unten dran oder so. War halt ein richtig schwerer Panzer, damit der überhaupt Traktion kriegt. Und das war das erste und letzte Jahr mit OmniWheels für uns jedenfalls.
Dürfte man auf dem Spielfeld einen Ölfilm hinterlassen?
Nein.
Verdammt. Ich suche immer noch die Regeln.
man darf erstens keine Flüssigkeiten im Roboter behalten oder haben und zweitens darf der Roboter nichts verlieren, also außer Spielelementen.
Also muss er gut zusammengeschraubt sein. Mhm. Wie viele Leute fahren da so hin? Also scheinbar fährst du nicht mit, habe ich schon erfahren.
Ja, ist das erste Jahr, dass ich nicht mitfahre, so ein bisschen das auch.
Ich hoffe, nicht nur fürs Penta-Radio.
Nein, nicht nur. Also es ist auch so ein bisschen, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren dabei und habe da vielleicht relativ viel Erfahrung gesammelt. Und aus dieser Erfahrung heraus weiß ich, dass wenn Leute gehen, die lange dabei waren, dass die eine große Wissenslücke hinterlassen, wenn die gehen. Dann gibt es ein System, das irgendwie funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, weiß keiner genau, wieso. Und ich möchte das ein bisschen verändern, indem ich immer noch da bin und die Leute unterstütze, wenn sie Probleme haben. Aber ich möchte mich langsam zurückziehen, damit der Übergang für den Verein selbst leichter geht.
Sehr löblich. Wie macht ihr eure Dokumentation?
Nein.
Ist auch so ein gängiges Problem bei Informatikprojekten. Dokumentation tut immer weh, bis man sie braucht.
Ja, genau. Also ein bisschen Dokumentation gibt's. Es gilt bei uns häufig so dieses, okay, wir haben ein Problem. Ich löse es erstmal mit einer Gaffer- und Heißkleberlösung. Sage mir, okay, ich dokumentiere das nicht, weil ich das in 2 Wochen eh wieder ändere und das mal ordentlich mache. Und in 2 Wochen wird das halt nicht ordentlich gemacht und dann ist das halt eine temporäre Dauerlösung.
Nichts hält länger als die temporäre Lösung. Das ist auch so ein typischer Satz. Oh je, wir haben uns schon ganz schön verplaudert. Ich wollte heute eigentlich über Ross reden. Wir werden heute da garantiert nicht alles schaffen, aber ich möchte darauf hinleiten, wofür man Ross braucht und habe vielleicht noch ein paar Fragen, wie ihr Ross intern anwendet. Bevor wir uns der Sache widmen, würde ich eine kleine Musik vorschlagen und wir hören uns wieder in einer kurzen Zeit. Bis gleich. Wer übrigens rausgefunden hat, warum unsere Lieder heute die anderen sind als die, die wir sonst immer hören, der dürfte uns gerne eine Nachricht schreiben an mail@c3d2.de und kriegt einen fantastischen Preis. Also einen, den ich mir ausgedacht habe. Wir hatten über Roboter geredet, über Didi und Dexter. Wir haben darüber geredet, wie die ihre Hardware aufgebaut haben, was die für Sensoren haben. Und ich hatte dich gefragt, wie ihr die Ansteuerung intern in Software macht. Da hattest du gesagt, ihr habt jetzt auf ein Framework umgestellt. Was hattet ihr denn vor dem Framework?
Davor hatten wir eigentlich so eine, man könnte sagen, Insellösung. Also wir hatten da was Eigenes entwickelt, was halt über Jahre gut entwickelt ist. Das lief halt, wie gesagt, vorher alles auf STM32 Mikrocontrollern. Da gibt es halt ein schönes Echtzeitbetriebssystem, das Open Source ist. GBOS kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn man Mikrocontroller-Programmierung möchte. Fun Fact: Objektorientierung in C geht, siehe GBOS.
Okay.
Und das war eigentlich ganz okay, aber halt mit so Einschränkungen wie irgendwie beschränkter RAM, beschränkte Rechenpower, statischer Speicher hatten wir dann irgendwann. Das Verlangen nach bisschen mehr, so da kann man vielleicht mehr machen, wenn wir mehr Rechenpower haben.
Das heißt, so wie jeder Roboter gebaut wird, jeder fängt wieder von vorne an, jeder muss sich darum kümmern, wie er seine Motoren ansteuert, wie er seine Sensoren ausliest, wie er seine Wegfindung macht, wie er seine Odometrie macht, wie er seine Positionsbestimmung macht etc. Und dann habt ihr umgestellt auf ein Framework. Ein Framework, was muss man sich darunter vorstellen für jemanden, der keine Ahnung hat, was das heißt?
Ein Framework ist so, es bildet einen Rahmen, also es ist vielleicht so ein Anfangspunkt. So, man hat halt vielleicht am Anfang ein leeres Blatt Papier und dann hat man vielleicht eher so einen Lückentext mit dem Framework. Also man hat dann vielleicht schon Komponenten, die nützlich sind für Probleme, die man hat. Da gibt es Komponenten, die irgendwie Odometrie können oder irgendwie so vielleicht abstrakt Kommunikation von Modulen untereinander vereinfachen oder ermöglichen.
Okay, und das, worauf ihr gewechselt habt, heißt wie? Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich frage trotzdem nochmal.
Das ist ROS, das Robot Operating System.
Aber das heißt ja gar nicht das Robot Operating Framework.
Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so heißt. Es ist in der Tat kein Betriebssystem, auch wenn es so heißt.
Ja, es ist also, was muss man sich darunter vorstellen? Es läuft auf Windows, habe ich gesehen. Auf der Embedded-Messe war ich nämlich dieses Jahr. Dort haben sie es ROS on Windows vorgestellt. Macht ihr das auf Windows?
Nein, wir machen das. Also Windows, das ist, nee, braucht man ja Lizenzen und
das
und
funktioniert und super in der Azure Cloud.
Azure Cloud, war das nicht das, wo wir 70% eher auf Linux liefen?
Ja, oder? Ja, ja. Selbst Microsoft hat eingesehen, dass Cloud Computing von Linux besser ist. Ihr benutzt ROS. ROS ist ein Framework. Das heißt, es ist eine Sammlung von Funktionalitäten, ne, im Wesentlichen. Das heißt, genau. Das Problem zum Beispiel, einen Motor zu steuern, gibt es in ROS? Als Paket? Na, wahrscheinlich nicht richtig.
Nein, also nicht. Also es gibt vielleicht eine Controller-Bibliothek von ROS. Die benutzen wir interessanterweise nicht. Wir haben bei unserem Umstieg auf ROS versucht, so viel wie möglich von dem, was wir haben, mitzunehmen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, unser Antriebsboard ist halt noch weiter in STM32 und über USB angeschlossen. USB war halt vorher unsere Debug-Schnittstelle. Wir hatten halt vorher über USB gedebuggt. Und jetzt läuft da halt die Kommunikation im Leitrechner drauf. Aber halt ein ganz großer Teil vom Code für den Antrieb, für die Lokalisierung, ist halt weiterhin dort, wo es vorher war.
Okay, das heißt, ihr macht dann genau was in ROS? Was ist der Vorteil von ROS dann für euch?
In ROS machen wir die ganze Strategie, Pfadplanung, mittlerweile Gegnererkennung.
Ja, das ist natürlich das Schöne, dass man sich so dieses paketisierte Verhalten von ROS halt zum Vorteil machen kann, ne? Dass man nur bestimmte Funktionalitäten in ROS abbildet oder halt sich selber die Pakete so baut, damit sie halt im ROS-Ökosystem halt funktionieren können. Die Kommunikation zwischen den Robotern, findet die auch über ROS statt?
Genau, die auch. Also gibt es halt, also ROS selbst ist an sich bei Design vorgesehen, dass es auf einem physikalischen Gerät läuft und so Kommunikation zwischen Geräten ist mit ROS erstmal so ein bisschen interessant, sage ich mal.
Echt?
Da gibt's aber,
hätte ich was dagegen.
Da gibt es aber für ROS eine Lösung, die heißt Multimaster und die ermöglicht es halt einem gut, ich hatte jetzt schon Master angesprochen, zwei ROS-Systeme, die jetzt auf eigenen Geräten laufen, untereinander zu synchronisieren.
Teilen die sich, oh Gott, das ist schon viel zu viele Spezialfrage, teilen die sich einen Wordframe, also teilen die sich einen Transformations-Frame, also sind die in derselben Welt? Wahrscheinlich schon, wenn sie ihre Position teilen, haben sie einen definierten Koordinatenursprung und wissen, wo sie sind.
Also es, ja, wenn, meinst du jetzt wahrscheinlich so diese Koordinatensystem, genau.
Das Slash World halt.
TF-Framework. Bei uns interessanterweise nicht, weil da sehr viele Informationen mit, also würden wir die Koordinatensysteme mit synchronisieren, würden erstens potenziell Namenskollisionen bei den Koordinatensystemen auftauchen und zweitens würden viele Informationen zwischen den Bots hin und her wandern, die wir nicht brauchen. Also das war halt eine Designentscheidung, das nicht zu machen. Dann nehmen wir einfach eine ganz normale Nachricht und schicken die so rüber.
Okay, das heißt, ihr macht die Gegnererkennung, das heißt, ihr habt einen, also was, wir müssen ein bisschen mehr auf ROS zurück, Leute, wir müssen erklären, was ROS ist, das ist gar nicht so einfach. ROS ist eine Sammlung von Funktionalitäten, von Paketen, von Dingen, die man braucht, um einen Roboter zu bauen, beziehungsweise um einen Roboter auch zu warten oder sich dessen Daten anzuschauen oder auch mal Daten aufzunehmen oder Daten zu simulieren, also das ist auch manchmal ganz praktisch, wenn man so einen Roboter zu Hause simulieren kann, denn manchmal sind die sehr teuer. Ist es eigentlich erlaubt zu sagen, in welchem Rahmen oder wie viel Nullen der Preis eures Roboters hat? Also, aber kann man wahrscheinlich auch gar nicht richtig schätzen, ne, weil das alles so Custom-Teile sind, also selbstgebaute Sachen. Ich weiß, so ein ClearPath Robotics Husky heißt der. Das ist so ein, wie kann man sich das vorstellen, ein Roboter mit vier Rädern, einmal einen Meter ungefähr, kann 80 Kilo wegfahren. Der kostet so zwischen 60 und 65.000 Euro. Ist ein ROS-Roboter und kann halt durch die Pampa fahren.
Ja.
Ist aber ein ganz anderes System. Noch ein Fun-Fact. Wisst ihr, was der so älteste ferngesteuerte Roboter ist, der mir aufgefallen ist? Oder was schätzt du denn, wie lange ist denn das her? Also ein Roboter, der ungefähr genau so die Größe hat, so 50, also so ein Meter mal ein Meter und der so 50, 60 Kilo wegfahren kann?
Ich hätte jetzt vielleicht wie vor ein paar Jahrhunderten vielleicht vermutet.
Naja, so weit zurück wollte ich nicht gehen. Nicht, okay. Er wurde 8000 Mal gebaut.
Ich weiß schon wieder, worauf du hinaus willst. Das hatten wir doch erst vor ein paar Sendungen.
Verdammt, es ist der leichte Ladungsträger Goliath. Das haben sie im Zweiten Weltkrieg gebaut und zwar wirklich 8000 Stück. Die hatten eine Fernsteuerung da dran, so eine Art Joystick und konnten das Ding halt wirklich 2 Kilometer fahren.
Ja.
Und das war mir nicht klar, dass es dieses Ding gibt. Das habe ich erst relativ spät gelernt und das begeistert mich immer wieder, weil man kann es sich im Militärhistorischen Museum in Dresden angucken. Und da steht es irgendwie zwischen ganz vielen anderen Kram und ist eigentlich gar nicht so gewertschätzt, aber ich fand es total spannend, dass das letztendlich ja auch schon ein ziemlich Roboter-like ist. Also sieht aus wie ein kleiner Panzer, muss man sich da.
Ist halt ferngesteuertes Fahrzeug,
genau.
Was wie Kram durch die Gegend
fährt. Mit Kettenfahrzeug quasi.
Was sich am Ende in die Luft springt.
Ja, das war wohl der Hauptziel. Aber dass die Amerikaner jetzt hier diese Kuh haben, ist halt nicht so neu. Ne? Das ist einfach nur die Beine, die da dazu gekommen sind. Ah, schon wieder abgedriftet. Was ist Ross? Ja, was kann ROS noch? ROS ist ein Publisher-Subscriber-Modell. Weißt du, was ich damit meine?
Also ich finde das vor allem der wichtigste Punkt von ROS eigentlich. Also ROS ist halt eher für mich ist ROS ein Framework zur Interprozesskommunikation. Also Publisher-Subscriber-Modell, hast du gesagt, es gibt halt Prozesse in ROS, die dann irgendwie Nachrichten austauschen. Diese Prozesse sind dann Nodes oder Knoten und die schicken halt Nachrichten aus. Und dann gibt es halt die Publisher, die Nachrichten veröffentlichen und Subscriber die Nachrichten lesen.
So ein typischer Publisher wäre zum Beispiel die Odometrie, oder?
Genau.
Die halt einfach ihre aktuellen Messwerte rausgibt oder wenn habt ihr ein Thermometer drin? Braucht ihr wahrscheinlich nicht so zwingend, aber ein Thermometer wäre zum Beispiel auch ein typischer
für einen Publisher.
Wozu brauchst du dann die Subscriber?
Naja, es gibt auch andere Nodes, die sich dafür interessieren. Also jetzt haben wir irgendwie unsere Antriebseinheit und einen Node, der mit der Antriebseinheit kommuniziert, der publisht dann halt die Odometrie. Und dann haben wir unsere Strategie, die sich halt durchaus mal dafür interessiert, wo der Roboter gerade steht und der subscribt das, oder die Strategie, der Strategie-Node subscribt das dann.
Was auch praktisch ist, dass sich halt mehrere Leute zu einem Topic subscriben können. Also man muss halt nicht für einen Prozess jede Kommunikation zu den anderen Nodes quasi einzeln programmieren, sondern wenn sich jetzt die Odometrie halt zur Verfügung stellt, dann kann halt die Odometrie sich zum Beispiel der Roboterentwickler auf seinem Laptop angucken, währenddessen die aber auch gleichzeitig von dem SLAM-Algorithmus, also Simultaneous Localization and Mapping. Also der Algorithmus, der eine Karte malt, der kann das dann auch abonnieren. Das heißt, man hat so ein schönes verteiltes System in Graphengestalt.
Aber genau. Zum Beispiel der Saugnapf, der die Pucks ansaugt, der muss halt nicht wissen, wo der feindliche Roboter ist, zum Beispiel.
Genau, aber der muss auch Werte annehmen können. Hatten wir das schon, wie man ihm Werte gibt? Das sind dann, nicht Topics, das sind Parameter-Topics oder irgendwie sowas. Also man kann auch einem Ding einen Befehl geben, indem man ihm Werte hinschickt.
Also es gibt so Service Calls, gibt es vielleicht noch in Rust. Das sind so.
Ah,
so.
Services heißen die, genau.
Services, effektiv sind das RPCs, also Remote Procedure Calls. Das ist.
Gott, erklär das mal für jemanden im Radio. Du hast eine Minute höchstens.
Okay. Na, so ein Topic ist halt, ich schicke eine Nachricht hin und Service ist, ich schicke eine Nachricht hin und der andere gibt mir eine Antwort und kann mir den Empfang der Nachricht bestätigen zum Beispiel.
Okay. In welcher Programmiersprache programmiert ihr raus?
C++ und Python.
Wann nehmt ihr C++, wann nehmt ihr Python?
C++ immer, wenn wir es ordentlich machen wollen, und Python, wenn wir schnell was hacken wollen.
Ja, weil die Performance von C++ halt deutlich höher ist. Also man kann deutlich effizienter in C++ wahrscheinlich programmieren als in Python, wobei das auch schneller geworden ist.
Ja.
Ja, aber komm, also wenn du Python-Interpreter mit C, also mit C++ vergleichst, wirst du immer langsamer sein mit Python.
Es gibt jetzt zum Beispiel coole Libraries, die jetzt Python direkt auf Grafikkarten schicken und so.
Ja, aber das heißt ja nur, dass die Hardware schneller geworden ist. Mhm. Nicht, dass man auf denselben Grafikkarten was mit C++ machen würde, dass sie da nicht auch schneller sein könnten. Nee, aber ich glaube, der Faktor ist ungefähr 2 oder sowas. Ne? Das ist gar nicht wenig.
Ist schon eine ganze Menge.
Also 2-mal langsamer mit Python. Kennst du noch andere Programmiersprachen, in denen das programmiert wird?
Also es gibt noch Java, JavaScript, Lisp. Keinen, der Lisp programmiert, aber es gibt irgendwie Common Lisp und EOS Lisp, glaube ich.
Ich glaube, dann gehen wir gleich mal runter und ich stelle dir 2-3 Leute vor. Es gibt sie. man muss wissen, dass wir hier unsere Club-Räumlichkeiten auch im selben Haus haben. Also Java fand ich interessant. Das war nämlich, als ich das letzte Mal gemacht habe, gab es das noch nicht. Das könnte man zum Beispiel brauchen, um sein Android-Handy mit einzubinden in das Robotersystem. Ne? Also zum Beispiel
ganz genau.
Kamerabilder drin anzuzeigen oder so eine Späße.
Ja, also Beispiel, also ganz einfach irgendwie fernsteuern. Ich habe irgendwie eine Fernsteuer-App für meinen Roboter. Ich möchte Kamera und IMU nutzen, also die Inertialmesseinheit aus dem Handy möchte ich nutzen, GPS aus dem Handy nutzen. Ich benutze das Handy als User-Interface für meinen Roboter. Da gibt es halt sehr viele Anwendungsfälle, ein Handy mit einem Roboter zu verbinden.
Wer da mal ein lustiges Projekt dazu sehen will, soll mal Cellbots googeln oder in den Shownotes draufklicken. Cellbots ist ein Adapter für ein Telefon. Das hat einen Klinkenstecker, das heißt, man steckt da einfach sein Handy drauf, wie ein Audiokabel ist ein Klinkenstecker, wer das nicht kennt. Mhm. Und dann sind da 2 Motoren dran und abhängig davon, wie man den Soundausgabe macht, also linker Kanal, rechter Kanal, wie hoch der Ton ist, kann man quasi diese beiden Motoren damit steuern. Und wie gesagt, Cellbots, lustiges Projekt, gab es 2015 oder so.
Sorry, liebe iPhone-Besitzer.
Ah, keine Klinke. Ah. Nee, vielleicht gibt es da mittlerweile eine Bluetooth-Version. Wie gesagt, mein Wissen ist 4 Jahre alt.
Stimmt, damals hatte das iPhone
noch. Damals hatte es noch eine Klinke, wenn es gut läuft. Dann haben die halt die Kamera benutzt und die IMU und konnten da halt relativ potente Roboter aus eigentlich so Standard-Hardware bauen, was auch spannend war damals. Zurück zum Robot Operating System. Wir haben das in Python, wir haben das in C++. Es gibt noch so ein paar Hilfsprogramme, die man bei der tagtäglichen Robotentwicklung braucht. Arvis zum Beispiel, was ist das?
Arvis ist so ein Universalvisualisierungstool. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Topic habe in meinem ROS-System, wo wir diese ganzen Nodes untereinander Nachrichten ausschicken, dann gibt es halt eine Reihe von Nachrichten, die halt vordefiniert sind. Wenn ich diese Nachrichten nutze, dann kann ich halt mit Arvis diese Nachrichteninhalte visualisieren. Das sind ja zum Beispiel Positionen, Posen, also Pose ist eine Position mit einer Orientierung zusammen, Geschwindigkeiten, Pfade, Hinderniskarten, was gibt's noch, Koordinatensysteme kann ich halt in dieser mit Arvis halt dreidimensional visualisieren.
Das heißt, wenn man einen Roboter entwickelt, braucht man nicht zusätzlich noch ein Programm entwickeln, das die Daten des Roboters anzeigt, sondern man kann sich direkt durch die definierten Schnittstellen, die so ein ROS hat, also quasi durch diese Topics für Positionen, für das Topics, wie halt ein Roboter beschrieben wird, URDF, glaube ich, hieß das, ne? Also
ja,
diese
genau.
Unified Robot Description Format.
Ja.
Wo damit der Roboter auch zum Beispiel weiß, wie hoch er ist, aus welchen Teilen er besteht und sich halt zum Beispiel auch abhängig davon berechnen kann, ob er jetzt unter dem Stuhl durchfahren kann oder nicht.
Genau.
So für Sachen gibt es halt einfach Standards, die vorgeschrieben sind. Wer davon mal von so einem Standard einen Eindruck bekommen möchte, soll mal REP 105 googeln. Das ist so die, die ich am meisten zu schätzen gelernt habe. Da sind dann einfach zum Beispiel die Einheiten definiert für, wie gebe ich eine Richtung an, wie gebe ich eine Geschwindigkeit an oder was sind so die Maße, also welches System benutzen wir? Nutzen wir metrisches System, benutzen wir irgendwie imperiales System oder was sind so die Einheiten für Beschleunigung und so eine Spaces?
Badewanne und Fußballfelder.
Saarländer und Fußballfelder, ja.
Badewanne.
Ja, Saarländer ist auch mal so ein typisches Medium hier von wegen Europa, keine Ahnung, Sachsen ist 25 Saarländer groß, was es nicht ist, habe ich mir ausgedacht. Egal. Wir haben diese Grafikarchitekten gehabt. Es gibt diese Pakete, die da sehr wichtig sind. Pakete, wie stellt man sich das vor? Was ist das erste Paket, was dir einfällt, was in ROS verwendet wird?
TF2.
TF2, das Transformations Package, genau. Das heißt, was macht das?
Das ist ein Framework, um Koordinatensysteme zu verwalten. Also, oder ist mal vielleicht so ein Subframework oder eine Reihe von Werkzeugen. Ich habe irgendwie, wenn ich so einen Roboter habe, dann komme ich früher oder später nicht um das Problem herum, irgendwie mehrere Koordinatensysteme zu haben. Zum Beispiel habe ich halt ein Koordinatensystem für die Karte, wo halt irgendwie ich einen Ursprung habe, der ist irgendwie ortsfest in der Umgebung von dem Roboter, der sich befindet. Und dann habe ich aber noch ein roboterfestes Koordinatensystem, also ein Koordinatensystem, dessen Ursprung sich im Mittelpunkt des Roboters befindet. Und interessant wird jetzt TF2 an der Stelle, wo ich einen Laserscanner habe, der ein Hindernis irgendwie erkennt. Der Laserscanner weiß aber nicht, wo der Roboter steht, sondern der Laserscanner sieht halt das Objekt relativ zum Roboterkoordinatensystem. Und jetzt möchte man aber irgendwann mal wissen, wo das Hindernis auf der gesamten Karte steht. Und jetzt kann ich halt anfangen, irgendwie mit Transformationsmatrizen rumzurechnen, um das auszurechnen, wo das Objekt, das der Laserscanner sieht, global jetzt ist. Ich kann aber auch einfach TF fragen, wo das ist.
Das heißt, das Problem zu wissen, wo sich der Roboter gerade befindet, wo sich Objekte relativ zum Beispiel zur Spielfläche befinden, solche Aufgaben nimmt einem TF ab. Zusätzlich zum Beispiel auch, wenn der Roboter aus beweglichen Teilen besteht, wie zum Beispiel aus Greifarmen oder sowas, an welcher Position sich jetzt der Greifarm befindet oder wenn er der Höhen verstellbar ist oder so eine Späße, dann weißt du halt immer, wie hoch er gerade ist. Also das ist wirklich eine Echtweltbeschreibung mit mathematischen Funktionen und jeder, der schon mal Matrizen multipliziert hat, weiß, wie anstrengend das werden kann, gerade wenn man da viele, viele Teile hat, also keine Ahnung, Koordinatenursprung zu Rädern, zu Roboterursprung, zu Roboterarm, Gelenk 1, 2, 3, 4, 5 und dann irgendwann also ist man an der Spitze des Roboterarms und weiß, wo dieser gerade ist.
Das ist ja super schnell mal Fehler, sorry.
Und das merkt sich dann sozusagen die ganzen Offsets für alle Teile sozusagen.
Genau, und berechnet auch die Transformation dazwischen, deswegen Transformations. Aber wenn der Roboter weiß, wo der Gegenstand, wo er nicht dagegen fahren soll, vor ihm ist und das umgerechnet wird auf den Koordinatenursprung, gibt es noch ein anderes Paket, was sehr wichtig ist, zum Beispiel das Slamming-Paket.
Genau.
Kannst du erklären, was das macht?
Slam ist Simultaneous Localization and Mapping. Das ist jetzt das Problem, man stellt einen Roboter in eine unbekannte Umgebung und dieser Roboter soll jetzt halt diese Gegend erkunden, sondern er stellt halt eine Karte. Und wichtig ist halt, dass der Roboter gleichzeitig sich in dieser Karte, die er erstellt hat, orientiert. Also wenn jetzt im Kreis gefahren ist, dass er das wiedererkennen kann zum Beispiel. Und
oder halt die Spielfläche erkennt, die viereckig ist oder eine Tür erkennt, dass er da durchfahren kann.
Genau,
oder
genau.
Wenn er das dreidimensional macht, halt wie hoch der Stuhl ist, unter dem man durchfährt und so eine Späße.
Ja, genau.
Ich würde sagen, damit wir die letzten 15 Minuten noch weise nutzen können, machen wir noch eine kleine Musik und schauen, was wir vergessen haben. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich. Musik. Willkommen zurück. Wir wollen in den letzten Minuten, die wir noch haben, uns auch mit dem aktuellen Stand von Ross beschäftigen und wo die Entwicklung von Ross noch so hingehen wird. Wir sind in einer Version, die nach einer Schildkröte benannt wird. Weißt du gerade welche?
Aktuell ist es Melodic Morania.
Na, also beim Buchstaben M.
M, genau.
Das heißt, angefangen haben wir irgendwie bei A. Aber frage mich jetzt nicht, was die erste Version war. Es hat immer was mit Schildkröten zu tun. Wir könnten es gerade nicht so genau erklären. Ich kann mir aber noch vorstellen, dass das was ein bisschen mit den Schildkröten-Grafiken zu tun hat. Das ist so ein gängiges Beispielprogramm, was man als Programmierlehrling halt vorgesetzt bekommt. Also gehe nach rechts 300 Pixel, gehe nach oben 300 Pixel und dann malt er halt eine Linie zum Beispiel oder sowas. Aber kann auch einfach sein, dass der Erfinder von ROS auf Schildkröten stand.
Kann gut sein. Also ich weiß selber nicht so genau, es gibt halt sogar einen Roboter, der Turtlebot heißt und so benannt worden ist.
Oh ja, der Turtlebot, der war damals mein großer Konkurrent, als ich gebaut habe, das ja. Mistding. Das kostet 1500 Euro und ist eigentlich nur ein Staubsaugerroboter. Also damals kostet er so viel, sorry, vielleicht ist er mittlerweile total billig. Kauft euch einen Xiaomi Mija Roboter, der kann genau dasselbe und der hat zwar noch nicht Ross, also wer Bock hat, den mal zu portieren, meldet euch, mail@c3d2.de, ich hab da immer noch nicht so richtig dran. Der läuft nämlich mit dem Player Framework.
Aber ich denke, den aktuellen kann man nicht mehr cracken, oder? Kann man
das ist doch die Alufolie alle, oder? Ah, also okay. Der wurde gecrackt, indem man da Alufolie drunter geschoben hat.
Ich dachte, es gab dann da...
Also nur ganz kurz, um die Leute reinzuholen, das ist ein Staubsaugerroboter, wie man den so kennt, so Teller groß und das ist letztendlich nur ein fahrender Laptop mit einer so großen Saugfunktion. Der kostet in China so 250 Euro oder sowas, saubillig, hat zwei Räder drin, kann halt saugen und hat zum Beispiel vorne so einen Bumper, mit dem man merkt, ob er irgendwo dagegen gefahren ist. Der hat aber auch Sensoren, die nach unten gucken. Der hat einen Akku drin mit 5000 mAh. Das heißt, es ist ein richtig potenter Roboter für 200 Euro.
Ja.
Und die haben leider vergessen, das Passwort sehr sicher zu setzen, beziehungsweise konnte man da mit einem Stück Alufolie drunter fahren und das Root-Passwort auslesen aus dem Prozessor. Und danach konnte man sich jetzt auf der Kiste einloggen, SSH-Server installieren und jetzt hat man halt einen tollen Roboter, den man mit Pfeiltasten steuern kann. Also nichts macht mehr Spaß, als seine Wohnung mit Pfeiltasten zu saugen, kann ich euch sagen.
Sorry. Und man wollte das ja wohl auch tun, weil die Originalsoftware da so
Achso, da gab es so ein paar Sonderfeatures. Also ein Feature war zum Beispiel, dass er die letzten 2000 WLAN-Pakete nach China gesendet hat, die er im WLAN gefunden hat. Das heißt auch die Kommunikation von anderen Geräten, total praktisch.
Und den Grundriss der Wohnung und
so? Ja, die Grundriss der Wohnung, dafür war Xiaomi nicht wirklich bekannt. Okay, das hat Roomba gemacht. Die haben damit nämlich nachweisig Geld gemacht und haben da so welche Sachen verkauft, wie hier Nutzer unsere Staubsauger haben durchschnittlich so und so viel Quadratmeter und so viel Räume und so ein Kram. Ist halt Geld wert in der heutigen Zeit. Deswegen befreit eure Staubsaugerroboter, hackt sie. Und wenn ihr nicht wisst, wie, schaut auf media.ccc.de how to unleash your vacuum robot. Da gibt es einen halben Stunden Vortrag, glaube ich, dazu. Oder kommt im Club, ich habe einen da. Sorry, wir wollten über die Zukunft von ROS reden und wir wollten gern wissen, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, du sagtest vorhin, es ist die vorletzte Version, oder was hast du gesagt?
Ja, genau. Naja, es ist jetzt so ein bisschen, ROS gibt es seit 2007 oder so und ist halt seitdem, ich sag mal, ist historisch gewachsen. So, man hatte damals einen Use Case gehabt, man hat irgendwie einen Roboter gehabt, das war der
P1.
PR1 oder wie, der Personal Robot und der hat halt eine ganze Menge, oder hat man eine Menge von Annahmen getroffen. Irgendwie man hat halt irgendwie ein System. Innerhalb dieses Systems ist die Kommunikation fehlerfrei. Man hat ein System. Man hat eine Maschine. So. Und halt so Anwendungsfälle wie, wir haben irgendwie ein verteiltes System, wir haben mehrere Roboter, die zusammenarbeiten. Das ist halt so später mit Multimaster, was ich vorhin erwähnt hatte, auch das. Also damit wird halt so ein bisschen diese Schwäche von ROS halt ein bisschen kompensiert. Und die größte Änderung mit ROS 2, warum halt ROS 2 ist, weil das halt einen harten Bruch macht in der Kommunikation zwischen den Prozessen, ist ROS 2 bringt nicht mehr eine eigene Interprozesskommunikation mit, sondern nutzt einen Industriestandard, den es schon gibt. Das ist DDS, der Data Distribution Service.
Oh, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Wie funktioniert das? Kannst du da schon irgendwas drüber sagen?
Also das Prinzip ist ähnlich wie man es von ROS Köln. Es gibt Publisher, es gibt Subscriber, die Prozesse können auch auf unterschiedlichen physikalischen Maschinen sein. Man kann da QoS, also Quality of Service, Parameter einstellen. Also
welche Pakete die wichtigsten sind und so.
Genau, also Priorisierung von Paketen.
Kommunikation über WLAN, über Netzwerk oder
genau, also,
irgendwas? Ja, eigenen irgendwas. Standard?
UDP ist das, glaube ich.
Ah, okay, also schon der typische Netzwerkverkehr.
Ja, genau, ne, auch eigene Entdeckungs- und Discovery-Features, dass irgendwie Nodes sich über bestimmte Multicast-Features sich selbst entdecken können und dass es dann nicht mehr einen Master-Prozess gibt. Also bei ROS1 hat man irgendwie ein Master.
Ist ein zentrales System, ROS1. Und genau. Das heißt, jedes System braucht halt einen Rechner oder einen Roboter, der sich den Hut aufsetzt. Und wenn man diesen Roboter nicht mehr erreichen kann oder nicht mehr sieht, dann kann das problematisch werden.
Dann hat man Probleme, genau. Und das ist halt bei ROS2 über diese Nutzung von diesem DDS halt dezentral. Und das ist eigentlich so die größte, wichtigste Änderung von ROS 2 zu ROS 1. Und die ist halt auch zwangsläufig inkompatibel, weil das halt eine fundamentale Kommunikationsänderung ist.
Ich hatte noch gelesen, dass ROS 2 auch endlich Realtime-kompatibel sein wird. Es war ja vorher kein Realtime-System. Das heißt, es hat immer so eine Walltime gehabt und hat das auch so eingeordnet. Also hat da eine zentrale Systemzeit gehabt, womit sich die einzelnen Komponenten halt synchronisiert haben. Aber dieses Mal wird es eine Realtime-Komponente geben. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Also was schneller ist als zum Beispiel so der Takt eines normalen Prozessors oder genauer?
Also Realtime ist vor allem genau. Also man möchte halt sehr genau bestimmte Dinge ausführen, bestimmte Dinge machen. Und bei ROS 1 ist das so, dass die programmiersprachenspezifische Schnittstellen, also die Bibliothek, wenn ich jetzt C++ mit ROS benutzen möchte, die waren halt teilweise implementiert, dass die sehr viel dynamischen Speicher benutzt haben, Speicher allokiert haben. Und man hätte jetzt diese komplette Library neu schreiben müssen, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt wie die echtzeitfähig machen. Und da hat man gesagt, bevor wir das alles neu machen, können wir das eigentlich mit ROS 2, wo wir sowieso schon harten Bruch machen, können wir da diese Änderung mit reinmachen. Das Problem mit dynamischem Speicher ist halt, dass das Betriebssystem gucken muss, wo gerade Platz ist im Speicher, wenn man welchen braucht. Und das dauert halt potenziell mehr oder weniger Zeit. Und das ist halt nicht deterministisch, wie lange das dauert, bis man diesen Speicher dann hat. Und darauf hat man halt bei ROS 2 mehr geachtet.
Die Open Source Robot Foundation ist die sich dort zusammensetzt. Also eine Stiftung quasi, die sich um den Erhalt um ROS kümmert und auch alle Markenrechte an ROS übertragen bekommen hat. Also alle, ja, die Markenrechte, ja, also alle Rechte, die dazu rumgehören, weil vorher gehörte das einer Firma, die Willow Garage hieß. Willow Garage war eine spannende Geschichte. Also das war mit Scott Hessen, ist das so zustande gekommen. Scott Hessen ist so der, übelste Schwanz, bevor ich da zum Punkt komme, das ist einer der Google-Gründer. Also der ist nicht der erste oder zweite, sondern ist genau der dritte. Und Scott Hessen hat auch Yahoo Mail geschrieben. Das heißt, es ist so ein wilder Milliardär gewesen, der so sein Geld gemacht hatte und dann eine Firma gegründet hat, natürlich auch mit Gewinnabsichten. Aber der hat dann einfach mal 30 Nerds in ein Haus gesperrt und hat die halt einen Roboter-Operating-System bauen lassen. Und das war auch damals ein Riesensprung, der zwischen 2007 und 2013 stattgefunden hat.
Ja.
Die haben sich zum Beispiel auch zum Ziel gemacht, Roboter in die Welt zu schicken, also auch an halt Unis zu spenden oder zu vergeben. Einfach, also dieser PH2, den haben sie halt an 10 Unis gegeben, unter anderem halt auch an die Universität von Freiburg. Und die waren eine so der ersten, die ich mitbekommen habe. Das heißt, ROS ist Open Source, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt, unter BSD-Lizenz, jeder kann es frei benutzen, die Dokumentation findet ihr unter ros.org, dort gibt es auch eine Wiki und dort kann man auch der Installationsanleitung folgen, installiert dann quasi auf seinem Linux-System der Wahl, empfohlen wird Ubuntu verschiedene Pakete und Funktionalitäten und hat dann, theoretisch kann man auch schon mit seinem Laptop loslegen und dort ROS drauf installieren. Gibt es mittlerweile einen Raspberry Pi, der rumfährt und ROS kann? Wisst ihr da was?
Grundsätzlich ja, also Raspberry Pi und ROS ist eigentlich, man könnte fast sagen, wie füreinander geschaffen. Es gibt offizielle Paketquellen für die Architektur von Pi, was halt irgendwie eine ARM-Architektur ist. Es gibt teilweise sogar schon fertige Images, die man sich auf die SD-Karte installieren kann, die man in Pi reinsteckt und dann ist da ROS da. Und dann ist irgendwie ein Ubuntu da dabei, was, wo das dann halt drauf
ist. Debian. Da muss man noch zwei Motoren ranpacken und zack kann das Ding losfahren. Vielleicht noch eine Webcam, damit man das Bild in seinem Arvis sieht, wo der langfährt. Und zack hat man ein ferngesteuertes Auto mit WLAN, das tendenziell für alles gewappnet ist, was man da noch draufsteckt.
Genau.
Zum Beispiel so ein Tiefensensor wie eine Kinect. Ja. Also wer das mal bauen will, kann im Club mal vorbeikommen. Ja. Eine Kinect haben wir da.
Ja, ich glaube, Kinect ist auch relativ gut bei ROS-Robotern vertreten.
Ja, wobei die immer ein externes Netzteil hat und mich total genervt hat, als ich das gebaut habe. Deswegen habe ich immer eine Asus Xtion genommen, aber das Ding hat sich irgendwie nicht durchgesetzt und ist nur noch schwer zu bekommen. Ist kleiner, besser und funktioniert nur mit USB.
Boah. Es gibt doch jetzt irgendeine neue Kinect und die geht wohl auch mit USB.
Also ja, die alte hatte auch USB, die brauchte halt noch eine Stromversorgung.
Nee, aber es ging nur explizit USB. Darum, dass man die explizit
hat. Ah, sehr gut. Hermann, was haben wir vergessen zu fragen?
Was ich studiere?
Was studierst denn du? Also warte, wer möchte raten? Das hat was mit Informatik zu tun?
Ja.
Ja.
Ein bisschen.
Und mit Robotern? Gibt es mittlerweile an der TU Dresden irgendeinen Robotikstudiengang?
Nicht ganz. Also man kann sich so ein bisschen in die Richtung vertiefen, aber so wirklich so von vornherein, ich studiere jetzt was von Robotern, nein. Also so direkt nicht.
Und was ist dann die zweite Kunst, in der du deinen Abschluss machen möchtest?
Elektrotechnik. Also der Studiengang insgesamt heißt Informationssystemtechnik, ist relativ klein, relativ unbekannt. Wir haben damals mit irgendwie 36 Studenten angefangen. Irgendwie saß in einem Hörsaal mit irgendwie 300 Elektrotechnikern. Und das ist halt so halb Informatik, halb Elektrotechnik, mal so ganz knapp zusammengefasst. Man hat halt von beiden Fakultäten, aus beiden Studienrichtungen Module und kann dann bei der Elektrotechnik sich ein bisschen in die Richtung Robotik vertiefen, was ihr auch gemacht habt.
Also angenommen, man studiert etwas, was mit Robotern zu tun hat, oder kann man auch als Nichtstudent an der Sache teilnehmen oder ist das für Studenten bloß? An Turak meine ich jetzt.
Die Turak eher für Studenten. Also wir werden halt auch deshalb von der Uni gefördert, weil wir gerade auch als Hochschulgruppe für Studenten da sind.
Okay, das heißt, wer an der TU Dresden studiert, oder kann das auch eine andere Uni sein? Weiß man nicht, ist egal. TU Dresden Studenten, aufgepasst. Wenn ihr euch für Roboter interessiert, dann kommt bitte in welches Haus?
In den Backhausenbau, das ist das Fakultätsgebäude der Fakultät der Elektrotechnik. Und der Raum, das ist der K67, der ist ein bisschen versteckt. Man muss halt ganz runtergehen, ein paar Treppen runter. Am besten würde ich auf der Homepage nachgucken, da gibt es eine Wegbeschreibung und nochmal eine genaue Adresse.
Habt ihr offene Themenabende oder gibt es da Vorträge oder gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo es sich lohnt, also wo man quasi so einen Einstieg finden kann?
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 18.30 Uhr und haben da unsere Vereinssitzung, bei der wir halt organisatorisch besprechen, was gerade ansteht, was gerade passiert. Und zusätzlich, das ist eher so ein bisschen semi-offiziell, sehen wir uns am Wochenende sehr viel dann im Labor selbst, um produktiv an den Robotern selbst zu arbeiten.
Wunderschön. Merkt euch das, turak.de.
So, vielen Dank für den Besuch bei uns im Penta-Radio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sorry, dass wir so durchgerannt sind. Das ist immer das Problem, wir haben hier nur 90 Minuten. Ich hätte gerne mal irgendwie 4 Stunden Zeit oder sowas.
Genau, und jetzt gibt es gleich den harten Programmcard. Damit ihr nicht wirr durch die Nacht kommt, Sachsen ist 7,56 Saarländer groß. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.